Hi, servus, ich grüße dich. Mein Name ist Barbara Baumgartner. Ich bin Beziehungs- und Sexualcoach, zertifizierter Hypnosecoach seit 2012 und Vortragsrednerin auf den weltgrößten Hypnosekonferenzen. Ja, und ich möchte dir in diesem Podcast erzählen von meinen Erfahrungen im Privaten als Domina und auch im Coaching-Bereich. Was wird mir erzählt? Natürlich alles komplett anonym. Ich möchte erreichen mit meinem YouTube-Kanal und auch hier mit dem Podcast, dass Menschen einfach merken, hey, Sexualität ist was Normales, sie ist um uns herum. Wir sind nur durch Sexualität überhaupt hier. Wir werden ja sonst gar nicht am Leben. Es ist nichts Schlechtes, nichts Schlimmes und vielleicht fühlst du dich, ich sag mal, ertappt bei einer der Fantasien, die ich dir nenne und du denkst, hey, das bin doch ich, ja, genauso geht's mir auch. Dann ja, hoffe ich, dass ich dir da ein bisschen einen Rat geben kann oder dich unterstützen kann und natürlich kannst du mich jederzeit kontaktieren, wenn du eine persönliche Beratung haben möchtest und dann freue ich mich natürlich sehr. Oder eine Hypnose, vielleicht im sexuellen Bereich, im normalen Bereich, worum es bei dir geht, erzählst du mir dann einfach. Ja, und heute möchte ich dir ein bisschen was erzählen zum Thema, wie wurde ich Domina, wie waren diese Anfänge als Domina, wie waren die ersten Jahre, so ein bisschen über den Job an sich, über die Gefühle, die ich dabei hatte. Und ja, ich gucke einfach mal, wo es mich hintreibt. Ich mache das immer alles frei von der Leber weg. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Ich habe mir nichts dazu gedacht. Es ist jetzt Samstagnacht. Ich war in Budapest bis heute vor 12 Stunden noch. Und jetzt möchte ich dir einfach ein bisschen erzählen. Ja, wie war das als Domina? Oder wie habe ich angefangen? Ich habe damals Psychologie studiert und hatte einen Nebenjob im Schlaflabor. Habe dort sehr, sehr anstrengende Nachtwachen, Tätigkeiten ausgeführt. Das heißt, ich habe Leute verkabelt, was sehr, sehr schwierig war, weil ich glaube, es waren 26 Kabel, die sind immer runtergegangen und wir hatten da so eine doofe Paste, die dann immer nicht so gut gehalten hat. Und dann saß ich tatsächlich ja nach dem Verkabeln so von 21 Uhr, höchstens 22 Uhr bis 6 Uhr morgens in einem Raum mit 3 Bildschirmen, habe auf diese Bildschirme geguckt, es war eine ganz schlimme Strahlung immer in diesem Raum, also das war wirklich immer so, der war so ganz klein und diese Computerstrahlung, also ich weiß noch, das war für Kollegen, wenn wir mal zu zweit gearbeitet haben, so wenn, als ich eingeführt wurde in den Job oder wenn ich jemanden eingeführt habe, da waren wir beide danach immer echt so, boah, ganz komisch drauf, durch diese Strahlung und ich habe diesen Job gemacht und dann war ich, also während des Studiums, in Disney World, Florida, habe dort in der Gästebetreuung gearbeitet, bei den Paraden und am Eingang und kam dann wieder und war so, okay, also irgendwie möchte ich jetzt, ich war doch schon 27 damals und habe einen relativ komplizierten Weg hinter mir gehabt, was so Schule, Ausbildung, Studium und so weiter anging, weil ich immer schon ja ganz viel machen wollte und plötzlich das machen wollte und dann, oh, das will ich doch und das will ich werden. Und dann kam ich aus Disney World zurück und ich hatte dort eine tolle Wohnanlage mit Pool und Kollegen um mich rum. Und ich bin zwar eher so die totale Einzelgängerin, aber es war einfach eine super Zeit und ich war einfach zum ersten Mal so erwachsen und auf mich allein gestellt und hatte 40 Fieber dann dort in Disney World und musste da allein irgendwie gucken, dass ich mit der Krankenversicherung, die nicht funktioniert hat, dann da in ein Notfallcenter gehe und kam dann zurück und ich wollte einfach so mein eigenes Leben haben und dafür brauchte ich einen Job, mit dem ich mehr verdienen konnte. Und zu der Zeit bin ich, naja, nicht nur zu der Zeit, auch ganz lange danach, immer nur von Männern benutzt und verarscht und belogen worden und wurde immer nur für das eine benutzt und habe dann so Sprüche reingedrückt bekommen wie, du bist nicht süß genug für eine Beziehung. Und dann waren immer so diese zwei Themen in meinem Leben, ich brauche einen neuen Job und ich möchte so viel verdienen, dass ich irgendwie mein eigenes Leben haben kann, meine Eltern auch noch ein bisschen unterstützen kann, solange ich dort noch wohne und ich möchte irgendwie, ja, nein, ich bin wütend auf Männer. Ich wollte irgendwie auch so, ich war wütend auf Männer und ich wollte einen Job und das waren immer so zwei Gedanken, die ich hatte. Und dann hat meine Mutter irgendwann im Spaß zu mir, oder ich weiß nicht, ob es Spaß war, aber sie hat zu mir gesagt, weißt du was, du müsstest Domina werden, dann kannst du Geld verdienen und kannst Männern eine reinhauen. Natürlich darfst du nie als Privatperson deine Wut auslassen in dem Job und das bringt auch gar nichts. Ja, also wenn mir jemand das Herz bricht, dann gehe ich nicht als Domina zu einem Kunden und hau dem eine rein. Also das ist totaler Schmarrn und die meisten Domina-Kunden standen da auch gar nicht drauf. Also Spanking, Schmerzen schlagen, ich weiß gar nicht, wie viele, ich überlege gerade, ja, vielleicht auf Schmerzen 25%, also auf jeden Fall wirklich, ja, nicht so viele. Die meisten wollten wirklich eher die Dominanz, wollten sich ausgeliefert fühlen. Aber ja, dazu komme ich später noch. Und genau, und dann habe ich das eigentlich für eine sehr coole Idee gehalten, weil ich immer jemand war, der so Ohren und Augen sehr auf hatte. Und ich habe immer versucht, oh, hier ist das, was ich machen kann. Und oh, den Tipp kann ich annehmen. Also ich habe immer versucht, alles aufzusaugen, zu hören, zu sehen und das Beste draus zu machen. Und das habe ich da eben auch gemacht. Das war eine coole Idee und ich dachte mir, hey, vielleicht kann ich mit der was anfangen. Und dann habe ich tatsächlich ein Inserat geschaltet und habe als Domina begonnen. Und das war super lustig, weil ich habe mir dann erstmal Pornos angeschaut dazu und habe mir so, also ich muss dazu sagen, ich war zu der Zeit selbst devot, teilweise wirklich auch sehr devot sexuell. Man muss aber sagen, dass mir da im Nachhinein einfach klar wurde, dass das Sexuelle eher vielleicht in festen Beziehungen jetzt nicht so, da war das schon okay, da war es vielleicht wirklich einfach auch nur meine Neigung, aber später hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass es eher in die Richtung ging, diesen Schmerz, den ich immer durch den Liebeskummer hatte, den wollte ich geballt ausleben können. Das heißt, so nach dem Motto, okay, wenn es eh weh tut, dann möchte ich bestimmen, wie und von wem und auf welche Weise und wann. Und da war ich, glaube ich, deshalb auch sehr devot eine Weile oder viele Jahre. Und das Problem war, als ich devot war, habe ich aber nie wirklich gemerkt, dass Männer sich mir da richtig, also sich meiner annehmen können. Es gab natürlich Männer, die auf diesen typisch harten Blowjob oder Sex standen oder sich sehr vulgär ausgedrückt haben, aber jetzt nie das, was du als devote Person brauchst, dass dir wirklich mal was bestimmt wird auf so eine liebende Weise. Also es war eigentlich meistens immer nur ziemlich primitiver Müll und hat mich gar nicht erregt. Also es war für mich super, super schwierig, da etwas zu finden, was mich auf diese Weise angesprochen hat, wie ich es wollte. Aber als ich als Domina begonnen habe, da war ich noch 5 Jahre ungefähr selbst devot. Ja, und dann, wie ging es weiter? Also ich weiß noch, ich habe das wirklich nur als Job gesehen. Und das war halt auch hilfreich für, ja, ich hatte jetzt nicht so viele Partner in der Zeit fest, aber wenn ich jemanden mal versucht habe zu daten oder die Partner, die ich hatte, dass ich einfach mal sagen konnte, guck mal, du weißt ja, ich bin einfach nur devot. Das heißt, du weißt, dass das nur ein Job ist und ja, du musst da also nicht eifersüchtig sein, dass ich da irgendwas empfinde, sondern es ist wirklich nur ein Job, wie du weißt und ich bin als Privatperson devot. Und das war ganz witzig, weil ich so wirklich rausgegangen bin und gesagt habe, ich spiele diese Rolle, die ich sehr gerne gespielt habe. Das ist wie so ein bei einem Theater- oder Musical-Darsteller, der einfach eine Rolle spielt und der die Rolle auch mag, aber der das eben nicht ist. Und ich habe das mal gern gemacht und gut gemacht und ich glaube gerade, das ist das Wichtige, weil wenn du jetzt wirklich drauf stehst, dann kannst du vielleicht nicht mehr so diesen Kundenservice geben. Und bei mir war es halt ganz wichtig, dass ich einen wirklich, wirklich guten Service biete. Und das habe ich am Anfang auch nicht so realisiert, aber dazu komme ich noch. Ja, auf jeden Fall habe ich dann angefangen, diesen Job zu machen und war bei meinem ersten Klienten oder Kunden und weiß noch, da war meine Mutter mit dabei, sie hat im Auto gewartet und weil es war halt ein fremder Mann, zu dem ich nach Hause gefahren bin, das war damals natürlich noch so krass, ich bin bei einem Fremden und der kann mich ja sonst vergewaltigen und meine Mom hat dann im Auto gewartet, weil ja, wir wussten, das wird ja, das war damals nur eine halbe Stunde, glaube ich, oder? Oder war das eine Stunde? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, es war, glaube ich, sogar eine Stunde. Genau, meine Mutter hat eine Stunde gewartet. Und ja, später kam, sie kam, glaube ich, wirklich nur beim ersten Mal mit. Und ich weiß noch, der Kunde wollte Natursektspielchen haben. Und ich glaube, er hatte auch gefragt, ob ich Kaviar anbiete, was ich aber nie angeboten habe. Und er hatte sich so einen Stuhl bauen lassen, also wirklich für viel Geld, so einen Holzstuhl mit so einem Loch drin, also einen Toilettenstuhl. Und ich musste damals an meinen Opa denken, weil der hatte sowas auch gehabt, als ja, er noch am Leben war, natürlich jetzt leider schon lange Zeit nicht mehr da. Und das war irgendwie so ganz ja, seltsam, daran dann denken zu müssen. Und der war sehr nett, der hatte mich total im Preis gedrückt, der hatte mich, glaube ich, um die Hälfte gedrückt. Und es gibt Männer, die gerade so die anfänglichen Damen, weil man sieht ja, dass das Anmeldedatum dann sehr im Preis drücken. Das habe ich dann später auch erfahren. So ein Forum, in dem ich gelesen habe, dass es da wirklich Männer gibt, die gucken, wer ist neu dabei. Aber es ist in Ordnung, weil in vielen Jobs, die ich so gemacht habe, ich arbeite ja auch als Stadtführerin in München, ich arbeite als Deutschlehrerin online. Und in vielen dieser Jobs muss man ja, anfangen günstiger und bekommt dann Reviews und dann davon mehr verlangen. Und ja, im Endeffekt war es auch so, dass ich als Anfängerin, ich glaube, er hatte mir dann auch eine Review geschrieben. Das war dann so sein Angebot, ja, dafür schreibe ich dir eine Review. Und dann dachte ich mir, also eine Bewertung, okay, cool. Und das waren dann 70 Euro für die Stunde und das war ja super viel Geld auch. Man muss sagen, im Nachhinein natürlich ist es nicht so viel Geld. Also als Selbstständige, das ist mir mal ganz wichtig, für alles, was du als Selbstständige verdienst, musst du natürlich Steuern zahlen, du musst deine Krankenversicherung komplett bezahlen. Das heißt, ich zahle doppelt so viel wie ein Angestellter. Ich habe bei meinen Jobs jetzt im Coaching eine Gewerbesteuer. Ich habe so, so vieles, was ich abgeben muss. Also glaubt mir, ich bekomme von dem, was man mir zahlt, wirklich nur eigentlich meistens weniger als die Hälfte. Und damals habe ich auch, also ich hatte immer Angst vor dem Finanzamt und ich habe immer da tatsächlich alles angegeben und ich fand es immer so schlimm, wenn man mich dann betrogen, oder nicht betrogen, aber wenn man, also betrogen wurde ich auch, aber vor allem, wenn man, also dass einfach zum Beispiel zu wenig Geld gegeben wurde und ich habe es nicht nachgezählt oder ich habe es irgendwo liegen lassen, das Geld, und habe dann geschrieben, hey, ich habe das Geld bei dir gelassen, nein, nein, du hast das Geld, ja, Mist, gut, dann habe ich kostenlos gearbeitet. Und ganz oft wurde halt auch gedroht. Ja, so, ja, ich sag's dem Finanzamt, dass du schwarz arbeitest. Ich so, du kannst dem Finanzamt nicht sagen, weil ich arbeite nicht schwarz. Und das war dann für mich immer ganz gut. Also da war ich vielleicht ein bisschen blöder und habe ein bisschen weniger verdient. Aber ich hatte halt immer diese Sicherheit. Ja, wenn also jemand irgendwie da was melden wollte, habe ich gedacht, ja, ich kann alles belegen. Ich, ja, also Ich das war mal sehr, sehr gut. Das ist mir auch immer ganz wichtig in meinen Jobs, dass ich einfach so lieber nicht, ja, nicht reich bin, aber dafür keine Angst haben muss. Und das war mir immer damals auch schon sehr wichtig. Und ja, das waren damals dann 70 Euro, dennoch aber für mich sehr, sehr viel Geld. Und dann habe ich das einfach weitergemacht. Und ich wusste irgendwie, da war ich noch so ein bisschen blauäugig, aber damals lief es auch sehr gut. Ich wusste, es wird immer gewollt und ich werde damit immer Geld verdienen können, solange ich lebe, weil ich auch von Dominas gesehen hatte, etwas auf YouTube und, keine Ahnung, im Fernsehen damals wahrscheinlich auch schon, die schon recht alt waren. Und ich wusste, okay, in jedem Alter werde ich meine Kunden haben. Als Ältere werde ich welche haben, als Jüngere, als Mittelalte. Und es wird immer Männer geben, die das dann sexy finden, was ich gerade bin. Und das Problem ist allerdings, und das weiß ich eben jetzt, dass diese Plattformen, auf denen man wirbt, sehr, sehr, wie soll ich sagen, größenwahnsinnig sind. Also sie finden es einfach total geil, dass sie Macht über die Existenz einer Person haben. Und bei mir ist es so, dass meine Sichtbarkeit extremst eingeschränkt wurde, weil alle diese Seiten, sei es jetzt damals als Domina oder mit Sexualberatung, mit erotischer Hypnose, wo man ja erotische Fantasien ausleben kann, das sehr geil finden, einfach Inserate oder ganze Profile zu löschen, wegen angeblicher Verstöße gegen irgendwas, was überhaupt gar nicht stimmt, weil man natürlich die ganzen Regeln kennt mit der Zeit. Und das war immer ein großes Problem, dass man, was ich damals eben nicht wusste, die Sichtbarkeit von einem Tag auf den anderen eingeschränkt bekommen kann und dann war es das mit der Arbeit. Aber damals lief ganz, ganz viele Jahre alles gut. Ja, auf jeden Fall war ich dann Domina und habe dann verdient als Domina und habe Treffen gemacht, bin ins Stundenhotel gefahren. Ich glaube, mein zweiter Kunde war jemand, der auch Natursekt mochte. Er hat, ich glaube, das war ziemlich sicher er, das war ein sehr unverschämter Mann, aber zu Beginn war er noch sehr nett und der hat mich im Stundenhotel getroffen und er hat dann gesagt, okay, ich möchte, dass du nächstes Mal zu mir kommst und mich im Bett total anpinkelst. Und ich wollte eigentlich nicht wieder alleine zu jemandem fahren und habe das dann aber gemacht. Das war, glaube ich, wirklich mein zweiter Kunde. Und ich habe dann, also sehr lustig, gleich so volles Programm. Er wollte, dass ich sein Bett anpinkel. Und zwar, also komplett, also ihn und das Bett. Und er hatte sich ein T-Shirt angezogen. Er fand das geil, wenn sein T-Shirt nass war. Und ja, ich habe dann da ihn angepinkelt, habe das ganze Bett voll gemacht und habe sehr lange gekonnt. Das war immer so meine Spezialität. Ich konnte super lange. Und der wurde dann aber, ich glaube, dann war ich nochmal, genau, er ist dann umgezogen, ist dann an den Arsch der Welt gezogen und ich fahre super ungern Autobahn und ich weiß noch, ich habe ihn dann besucht und dann wollte er mich danach nochmal buchen und ich habe, glaube ich, gesagt, ich fahre da nicht mehr hin und dann ist er irgendwie total ausgerastet und hat mich beleidigt und meinte, ich soll mal aufs Maul geschlagen bekommen, irgendwie sowas hat er mir dann gesagt und das war dann sehr traurig, wie das dann geendet hat, aber ich habe tatsächlich viele Klienten, Kunden, also ich sage normalerweise als Domina Kunde und zu anderen Bereichen Klient, aber das vermische ich manchmal im Sprechen. Aber ich habe viele Kunden tatsächlich viele Jahre über getroffen. Also 7, 8 Jahre, das definitiv. Ich bin mit einigen auch noch befreundet, habe Kontakt. Also es ist Gott sei Dank meistens eine sehr schöne menschliche Sache daraus geworden. Ja, dann habe ich da eben so weitergemacht und habe dann da auch genossen, dass einfach Geld da war. Weil davor, ich hatte halt so meine Minijobs und habe immer sehr, sehr sparsam gelebt. Also ich bin nach wie vor noch so, dass mein Partner mir das sogar vorhält. Und neulich hat er mal mich total angeschrien und meinte, du bist so sparsam, du lebst unter Hartz-IV-Niveau. Und dann sage ich, naja, ich gebe halt für die Dinge Geld aus, die mir wichtig sind. Und für alle anderen, ich bück mich auch, wenn da Flaschen oder Dosen rumliegen. Ich wollte gerade Flasche sagen, für Pfandflasche wäre aber eine ganz nette Abkürzung, oder? Also wenn da Pfanddosen oder Flaschen liegen, weil ich tatsächlich im Monat da locker 10 Stück finde und 2,50 Euro. Ich rechne das immer so in Brezen. Eine Breze kostet 39 Cent. Oder ein Pain au Chocolat bei einem Discounter. Also ja, 65 Cent. Dann bekommt man doch da einiges. Also ich bücke mich wirklich auch für Pfandflaschen und ich bin total, und ich finde das mittlerweile, erfüllt mich das eher mit Stolz, weil ich mir denke, hey, die anderen lassen da 25 Cent liegen. Aber ich will damit nur sagen, also ich bin eben früher so gewesen, dass ich an allem eigentlich gekratzt habe. Ich habe halt immer Geld gespart für Urlaube und habe immer an Weihnachten und Geburtstagen viel geschenkt und ja, war immer wahnsinnig, wahnsinnig sparsam. Und dann plötzlich war halt Geld da und es gab Monate, die dann halt einfach richtig gut liefen und wo ich wirklich sagen konnte, okay, jetzt kann ich mal ein bisschen mehr verdienen und ich hatte das einfach in der Hand. Ich konnte einfach bestimmen, wie viel ich verdiene und das fand ich halt super spannend, einfach gute Monate und schlechte zu haben. Schlechte Monate waren jetzt nie so, dass ich nicht leben konnte davon, aber ja, sie waren jetzt trotzdem halt nicht ganz gut und dann gab es auch Monate, die besser waren. Und mich hat mal jemand gefragt, das war mal ein Polizist, der hat dann mal gemeint, du, wie kannst du das? Einfach nie zu wissen, wie der Monat wird. Und ich habe immer gesagt, ja genau, das will ich ja. Also es kann halt immer sein, du hast irgendwie einen guten Monat. Und das finde ich so spannend. Also ich würde, glaube ich, immer noch nicht wollen. Also ich muss euch echt sagen, diese Existenzängste, gerade auch zur Pandemie. Und natürlich kenne ich die genauso. Vor allem, wenn dann mal wieder irgendeine Seite meint, sie muss mal wieder mich da löschen. Und dann mit meiner IP-Adresse, die getrackt ist, dann darf ich nichts Neues veröffentlichen. Und ich weiß überhaupt nicht, warum mein Profil gelöscht wurde. Und klar, also ich habe Existenzängste, aber ich liebe trotzdem die Selbstständigkeit. Und ich mache das wahnsinnig gerne. Ja, dann war ich eben über 9 Jahre hinweg Domina hauptberuflich. Ich habe immer mal wieder gejobbt, ich habe im Theater gearbeitet, ich habe gekellnert. Und dann habe ich, also es war so, ich habe 2012 nach 1,5 Jahren Domina, das kam mir damals, also so wenn ich zurückdenke, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es erst 1,5 Jahre waren damals, dann habe ich eine Hypnoseausbildung gemacht und war danach total geflasht und dann kam halt wieder dieses Problem mit der Sichtbarkeit, dass ich nicht wusste, okay, wie genau kann ich werben und so habe ich nicht als Hypnose-Coach hauptberuflich arbeiten können. Und ich war damals noch extremst günstig und das heißt, wenn ich da mal jemanden gefunden hatte, der eine Hypnose wollte und ich war damals auch noch nicht wirklich selbstbewusst in dem Job, dann war es immer recht wenig Geld. Das heißt, ich habe zwar immer als Hypnose-Coach gearbeitet, aber eben ja nicht hauptberuflich, konnte das nicht hauptberuflich machen. Und so bin ich Domina weiter gewesen und habe beides gemacht und habe das total geliebt, das ganz Seriöse, sage ich jetzt mal, und das ein bisschen Verruchtere. Wobei ich einfach der Meinung bin, dass eine seriöse Person eigentlich auch alles seriös macht. Das heißt, ich war als Domina genauso seriös, genauso liebevoll, war natürlich, also natürlich klar als Domina, also dass die Rolle war natürlich dann dominant, aber ich war trotzdem genauso besorgt und genauso habe ich versucht, einen guten Service zu bieten, wie dem anderen meiner Jobs auch. Und genau, also ich habe das immer sehr, sehr menschlich und liebevoll gemacht und wollte wirklich auch immer, dass das ein gutes Erlebnis wird. Und ja, dann habe ich damals, muss ich sagen, da werde ich euch noch gesondert was dazu erzählen, nicht so viel, wie soll ich sagen, ich glaube, weniger Negatives erlebt und es mir auch nicht so zu Herzen gehen lassen. Das hat sich dann später geändert. Dazu werde ich euch auf jeden Fall noch mal eine Folge aufnehmen. Es hat sich auf jeden Fall geändert, was ich erfahren habe zum Thema, wie gehen Männer in einem Erregungszustand mit einer Frau um. Ein erregter Mann ist kein richtiger Mann. Ein erregter Mann ist, ich möchte nicht sagen ein Tier, aber weil Tiere so nicht wären, aber er kann nicht mehr eine Frau als Mensch sehen. Es wird dann der größte Mist geschrieben, es wird sich einer runtergeholt, danach geblockt, man denkt, man hat ein Treffen ausgemacht und es findet nicht statt. Der Typ hat sich aber schon, ja, fröhlich einen runtergehobelt auf dich und du hast ihn aber als Geschäftspartner gesehen und wolltest ein Treffen mit ihm und hast dir das eingeplant. Aber nein, er hatte ja schon seinen Spaß und das hat mich früher nicht so sehr getroffen. Und ich glaube, es war auch nicht so extrem. Und dann wurde es aber tatsächlich immer schlimmer und schlimmer. Und kurz bevor es sich dann ergeben hat, dass ich wegen der Pandemie aufhören musste, war es dann wirklich so, dass ich mir das zu Herzen gehen habe lassen und dass ich das ganz schlimm fand, wie Männer sind. Also gar nicht so sehr gegenüber mir selbst, sondern ich habe immer nur gedacht, warum sind Männer so? Wie kann das passieren? Wo ist denn die Achtung vor der Frau? Warum wird man nicht als Mensch gesehen? Warum gelten keine Regeln, die in der Kundenbindung gelten, im Marketing? Ich habe mich sehr während meines Psychologiestudiums dafür interessiert. Warum gilt das alles nicht im Bereich erregter Mann, der eine Frau für ein gewisses Erlebnis sucht? Und das war so schrecklich, weil für mich war das immer mein Job. Für mich war das wie ein Meeting. Ja, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe da ein Meeting, ich habe einen wichtigen Termin, so war das für mich. Und ich wusste aber, dass ich für den Mann nur eine war, auf die er sich eingeschrubbelt hat und der er absagen konnte mit irgendeiner Lüge oder die er einfach blocken konnte. Das hat man natürlich dann immer daran gemerkt, dass es eine Lüge war, wenn der Mann sich nicht mehr gemeldet hat. Wenn dann kam, ja, mein Pferd ist im Zaun stecken geblieben und ich melde mich nächste Woche und dann kam halt nichts mehr. Dann wusstest du halt schon, ja, das mit dem Pferd stimmt natürlich nicht. Oder diese Autounfälle, oh mein Gott, wie oft kam, ja, ich war auf dem Weg zu dir und hatte einen Autounfall. Und das ist dann immer so, dass sie dir irgendwie noch absagen, aber einfach auch nicht rechtzeitig. Also die sagen dann wirklich so 10 Minuten davor ab, so, ja, ich habe jetzt hier gerade einen Unfall gebaut vor dir und wäre gleich da gewesen. Und dann weißt du so, dass sie nicht mal Respekt vor deiner Zeit hatten, weil sonst hätte man ja frühzeitig abgesagt. Ne? Aber nee, sie lassen dich vorbereiten und teilweise auf den Weg fahren und sie kamen dann nicht. Und ich habe das früher, glaube ich, nie so, also ich denke nicht, dass es jetzt anders ist. Ich glaube einfach nur, dass meine Perspektive anders ist oder anders wurde. Dass es mich wütend gemacht hat, dass es mich traurig gemacht hat und dass es mich sehr getroffen hat. Und dass ich einfach nicht mehr wollte, dass ich da dieses, hey, hast du jetzt Zeit? Und dann dieses Rumgeschreibe und dann mitten in der Nacht. Ich musste ja auch immer, nicht nur, dass mir spontan abgesagt wurde oder ich einfach nur blockiert wurde, sondern du musst ja auch super spontan zu einem Treffen fahren. Also ich bin ja eh eine Nachteule aufgrund einer angeborenen Schlafstörung und ich bin auch mal um 3 Uhr nachts zu jemandem gefahren oder um ich glaube, so um 4 hatte ich mal ein Treffen. Das war damals bei mir ums Eck. Der wollte eigentlich nur spazieren gehen und ja, mit mir so reden und Fantasien austauschen. Und da habe ich dann eine Leiche gefunden um 5 Uhr morgens. Das erzähle ich euch mal wann anders vielleicht. Das war sehr krass. Gott sei Dank habe ich das Gesicht nicht gesehen, weil er gefallen war. Und nee, ich will einfach nur sagen, ich habe immer so parat stehen müssen. Und das ist auch heute noch so. Ich bin Beraterin, das heißt, ich helfe Menschen, wenn sie Hilfe brauchen. Und wenn du nicht sofort antwortest, dann wirst du geblockt, weil der Mann will jetzt deine Hilfe. Und ich glaube, das ist bei Frauen nicht so. Also diese Ungeduld, dieses ich will jetzt, das habe ich tatsächlich bei Frauen, also natürlich nicht bei jedem Mann, um Gottes Willen. Ich habe auch tolle Klienten, die super geduldig mit mir sind. Aber viele sind auch sehr ungeduldig. Und ich habe jetzt im Urlaub, ich war jetzt 3 Tage im Urlaub und ich habe tatsächlich 2 Leuten gesagt, ich bin im Urlaub, bitte melde ich am Samstag wieder und heute ist Samstag und es hat sich keiner mehr gemeldet, obwohl es mir versprochen wurde. Ne? Die wollen jetzt und sonst wollen sie nicht mehr. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass man da als das ist ein Problem, das viele Selbstständige haben, denke ich, die gerade auch online arbeiten. Aber als Domina war das Problem, jetzt, wenn ich mit jemandem arbeite und jemand sagt, du, ich möchte jetzt eine Hypnose, ich möchte jetzt ein Gespräch, dann kann ich aussehen wie Rotz und kann trotzdem arbeiten. Ich sehe jetzt auch nicht besonders aus, aber ich kann trotzdem was tun und euch entertainen, euch was erklären. Und das geht halt nicht, wenn du dann schön sein musst, wenn du irgendwo hinfahren musst und noch duschen musst davor und dann noch nach Hause musst und auch nie weißt, gibt's den Typen, Parkplatz suche. Ich bin schon, oh, das war immer auch so schrecklich. Ich bin nicht sehr oft, aber einige Male auf jeden Fall wohin gefahren, gestylt, fertig gemacht und dann war es aber abends. Das heißt, alle Parkplätze waren von den Anwohnern belegt und du kannst einfach nicht parken. Also ich weiß noch, ich habe wirklich zweimal bin ich zurückgefahren, genau. Und das ist natürlich super erniedrigend, wenn du dich fertig gemacht hast, hingefahren bist, den Sprit verfahren hast. Und dann musst du sagen, ja, ich kann bei dir nicht parken. Aber das war so die Anfangszeit, dass ich ganz viel Neues gelernt habe, dass ich lernen musste, dass Männer in dem Bereich nicht zuverlässig sind, dass man sie nicht als richtigen Geschäftspartner sehen kann. Ich fand es auch super spannend, die ganzen Fantasien zu hören. Was ich immer gemerkt habe, so als Domina war, dass ein Dominagänger im Normalfall nicht so ein Konsumierer ist. Das heißt, Prostituiertengänger, die haben gerne Abwechslung oder sie verreisen und dann buchen sie sich einen ins Zimmer. Und der Dominagänger ist normalerweise 10, 20, 30 Jahre, nein, nicht normalerweise, aber oftmals, auf der Suche zu einer Akzeptanz, das heißt, dass er selber sagen kann, hey, ich möchte das gerne machen, ja, ich traue mich das, nein, ich bin nicht pervers, okay, ich mache es jetzt, ich buche das jetzt, dann erfüllt er sich diesen Wunsch und dann bleibt er bei der Dame. Also ich habe wirklich Stammkunden gehabt, von ganz, ganz am Anfang bis zum ganz am Schluss und wo ich jetzt auch noch in Kontakt bin und man sich immer noch austauscht. Also definitiv gibt es da mehr Loyalität und natürlich nicht immer und nicht bei allen, aber ich habe ganz viele Männer sehr oft gesehen und wirklich Verbindungen aufgebaut und ich glaube, das ist so der Unterschied, dass es eben nicht dieses, okay, jetzt mal die Domina und jetzt mal die, sondern einfach, weil da Vertrauen dazu gehört und ganz viel auch menschliches Anbeten und mehr als nur ein Rollenspiel. Für manche war es natürlich auch nur ein Rollenspiel, aber viele mochten mich als Person dann einfach sehr gern. Weil das einfach auch dazu gehört, glaube ich, hatte ich doch immer so ein bisschen die loyaleren, also die wenigen Treffen, die wirklich zustande kamen. Es waren immer die loyaleren Leute, es waren immer sehr, sehr gute Treffen, sehr intensive Treffen. Und die Wünsche waren meistens sehr harmlos. Die meisten wollten gern ein bisschen Füße küssen, Füße riechen, Füße streicheln. Einfach mal eine Anleitung von mir bekommen, wie sie sich selbst berühren sollen. Das fanden sie auch toll, auf dem Boden zu knien. Und ich habe ihnen gesagt, berühre dich so oder mach das. Ich habe irgendwie so ein bisschen irgendwo drauf getätschelt. Das waren meistens nicht die krassen Sachen oder ihn einfach so. Also ich glaube, meine Kunst war immer, dass ich erkennen konnte, wie möchte jemand angesprochen werden? Soll es sehr primitiv und vulgär sein? Soll es beschimpfend sein, beleidigend? Soll es in irgendeine gewisse Richtung gehen, dass irgendwie ein besonderer Fetisch vorhanden ist? Oder soll das Ganze sehr niveauvoll sein? Dominanz kann unglaublich niveauvoll sein. Alles andere würde mich zum Beispiel, oder hätte mich damals, als ich devot war, auch zum Beispiel gar nicht erregt. Mich erregt auch wirklich nur mich persönlich intelligentes Sprechen zum Beispiel, intelligente, perfekt geschriebene Nachrichten. Und so gab es natürlich auch Männer, wo ich genau wusste, die mögen das Ganze ein bisschen höher. Das war auch immer witzig, weil ich natürlich überlegen musste, was darf ich sagen, ja? Darf ich darf ich Frenulum sagen oder muss ich sagen Penisbändchen oder Vorhautbändchen? Also das war auch mal ganz witzig, rauszufinden, was möchte der denn? Ich musste es ihm ja so verkaufen, das wäre es mein Wunsch und meine Fantasie. Ne? Ich konnte ja währenddessen nicht fragen, hey, was möchtest du? Sondern das musste währenddessen immer meine Fantasie und mein Wunsch sein. Und das musste ich natürlich dann immer sehr schnell rausfinden. Und das fand ich halt immer super spannend, das rauszufinden. Das war immer so wie so eine Aufgabe. Okay, finde ich raus, erfahre ich, was der Mann möchte, weil man das meistens gar nicht selber so als Mann verbalisieren kann. Und wenn jemand sagt, dominier mich, mach mit mir, was du willst, da muss ich rausfinden oder musste rausfinden, was möchte der. Und das fand ich cool, das fand ich im Psychologischen her immer cool. Aber es waren, wie gesagt, meistens gar nicht die krassen Sachen. Klar gab es mal irgendwie bestimmte Rollenspiele oder sehr harte Sachen, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich muss aufhören, ich kann das nicht weitermachen, sonst wäre es gesundheitsschädlich. Natursekt ganz gerne natürlich, also Natursektspielchen, die waren auch immer sehr beliebt. Oder irgendwie den High Heel in die Hand nehmen und küssen. Also es waren meistens gar nicht extreme Praktiken, sondern einfach dieses Gefühl von, hey, ich muss jetzt mal nicht die Verantwortung übernehmen und da ist eine, die jetzt mir was sagt. Ja, und aufgehört habe ich dann während der Pandemie. Die Pandemie fing an und ich hatte sowieso immer schon den Wunsch, noch mehr mit Hypnose zu machen, aber das Marketing war halt super, super schwierig und dann während der Pandemie, ich habe sowieso Online-Hypnosen gemacht, weil einfach die Mieten hier in München so extremst hoch sind und dann waren natürlich die Menschen online und haben viel online geguckt und dann konnte ich besser online werben. Und so habe ich dann eben viel mit Hypnosen gemacht, mit den normalen Hypnosen, Rauchen aufhören, abnehmen und so weiter. Aber eben auch mit erotischen Hypnosen, wo ich Fantasien erfüllt habe. Und so hat mir eben, das mache ich auch immer noch mehr erzählt über die Fantasien. Und so habe ich dann mehr erfahren, auch über Fantasien, die nicht erfüllbar sind. Wie zum Beispiel, die für die Menschen ihrer Beziehung oder vielleicht sind sie auch Single, nicht erfüllbar sind, weil es zum Beispiel ums Cuckolding ging und sie wussten, meine Frau möchte das nicht oder sie sind eben Single und haben gar keine Frau. Und da habe ich ganz viel dann über das Cuckolding gelernt, was ich als Domina nicht lernen konnte, weil als Domina kannst du ja keine Cuckolding-Fantasie erfüllen. Es gab Rollenspiele, in denen es so ein bisschen gemacht wurde, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Ja, und dann kam eben die Pandemie und ich musste aufhören und das war auch okay, weil ich tatsächlich davor ein bisschen negative Erfahrungen gesammelt hatte, wo ich kurz nacheinander zweimal vollgespritzt wurde. Einmal im Intimbereich, was natürlich gefährlich ist wegen Krankheiten und ein absolutes No-Go und einmal auf meine komplette Kleidung drauf. Und da habe ich mich sehr beschmutzt und sehr erniedrigt gefühlt und deshalb war es okay. Also es war die Zeit tatsächlich, ich hätte von mir aus sicherlich nie aufgehört, aber ich bin total happy, dass ich eben nicht mehr mitten in der Nacht irgendwo zu einem Fremden fahren muss, dass ich so diese, ja, Feierabende haben kann im Sinne von, okay, ich ziehe jetzt meinen Jogginganzug an und ich gammel jetzt auf der Couch und jetzt muss ich nicht mehr schön sein, jetzt muss ich nicht mehr sexy sein. Natürlich spreche ich immer noch, natürlich mache ich Hypnosen und das schon noch, aber eben nicht mehr, jetzt muss ich ein Sexsymbol sein mitten in der Nacht. Das fand ich sehr, sehr erleichternd und ich mag die Online-Arbeit total, weil ich einfach viel mehr Menschen erreiche aus der ganzen Welt und das macht das Ganze nochmal interessanter. Ja, genau, aber das war im Endeffekt wegen der Pandemie und wegen diesen zwei Männern, die mich davor vollgespritzt haben, wo ich sowieso schon so ein bisschen den Gedanken hatte, so, ja, vielleicht ist es jetzt tatsächlich nicht mehr das Richtige, weil es könnte auch sein, ne, dass die spritzen dich jetzt vielleicht nur voll, aber der Nächste vergewaltigt dich vielleicht. Ne? Also ich war mir schon darüber bewusst, dass es sehr risky war, was ich da gemacht habe und dass es sehr viel Spaß. Ich wollte einfach auch überwiesenes Geld haben. Ich fand es schrecklich, immer Bargeld einzahlen zu müssen, weil der Automat von meiner Bank immer nicht funktioniert hat und ich auch nicht mit Bargeld durch die ganze Stadt fahren wollte. Deshalb war das dann für mich alles in Ordnung und ich konnte dann wirklich sagen, okay, jetzt mache ich was Neues. Und ich mache allgemein super gerne neue Dinge. Ich habe danach auch vieles Neue angefangen. Ich entwickle mich immer weiter. Ich mache ganz vieles parallel oder nacheinander. Und das war dann tatsächlich so im April 2020, wo ich dann gesagt habe, gut, ich bin immer noch für Menschen da. spreche immer noch über dieses Thema, weil ich mich damit so wunderbar auskenne, aber eben nicht mehr als die Person, die da hingeht und das real erfüllt. Sehe aber überhaupt nichts Schlimmes daran und fand das eine super coole Sache und privat finde ich das auch schön mittlerweile. Ich habe ja gesagt, am Anfang, die ersten 5 Jahre war ich devot, während ich den Job gemacht habe und dann war ich nicht mehr devot und dann habe ich einfach so ein bisschen rumprobiert und ich würde nicht sagen, ich bin extrem dominant oder so, aber ich bin definitiv nicht mehr devot privat und definitiv eher ins Dominante gehend, wenn das gewünscht wird, als jetzt ins Devote. Ja, genau, so viel dazu und ich freue mich sehr, wenn ihr mit mir etwas besprechen möchtet in diesem Bereich. Kontaktiert mich super gerne. Ich helfe euch so gut ich kann und ich glaube, ich kann das ziemlich gut. Deshalb wünsche ich euch alles Liebe und bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World. In die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.